bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der da kommt, der allmächtige Herrscher. Herr, wir beten dich an, du bist der große Gott, du bist der ewige Gott, du bist der Gott, der über allem steht, du bist der Schöpfer des Universums, du bist Ursprung und Ziel. Wir beten dich an und wollen dir alle Ehre geben, auch heute Morgen. Herr, wir beten, dass du durch deinen Geist da bist und uns neu berührst und uns festigst in unserem Vertrauen auf dich und uns ausrüstest mit deinem Leben und mit deiner Kraft. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Heute Morgen habe ich eigentlich einige Dinge, die ich reinpacken will in den Gottesdienst sowieso. Wir feiern auch Abendmahl heute Morgen noch miteinander, aber auch in das, was ich euch mitgeben möchte. Und da will ich einen Bogen schlagen, in dem es letztlich darum geht, was Ebbe schon in der Einleitung auch gesagt hat, dass auf Gott Verlass ist. Er ist der ewige Gott, er ist der treue Gott, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Fels, auf dem wir stehen können, er ist der Gott, der Wunder tut, er ist der Gott, der alles wägt, letztlich auch über das hindurch, was Menschen tun. Und er ist der Gott, der uns einlädt, auf diesem Fundament auch zu stehen, seiner Zusagen und seiner Verheißungen. Das ist das eine, ihn zu feiern, ihn wieder wahrzunehmen, dann aber auch in all den Ereignissen, die uns augenblicklich umtreiben, im Großen und im Kleinen unseres Lebens und wo wir spüren, dass Veränderung und Wandel da ist. Gott ist auch der gleiche im Wandel der Zeiten. Und dann letztlich auch die Frage, was ist unsere Herausforderung, auch vielleicht meine und deine ganz persönlich. Das alles will ich heute Morgen einpacken, indem ich ein bisschen euch Anteil gebe an unserem, an unserem persönlichen Erleben und Geschichte. Und ich habe mir das schon für einige, die vor einigen Wochen schon mal bei einer Veranstaltung dabei waren, wird zumindest ein Teil von dem, was ich heute Morgen sage, bekannt sein. Aber es schadet nichts, weil wenn es bekannt ist, hört man es einfach nochmal. Und für die anderen ist es relativ neu. Und für kommt auch noch ein paar neue Dinge dazu für uns alle. Ich will nämlich ein bisschen biografisch erzählen. Weil heute, vor 34 Jahren, war auch ein Sonntag. Interessanterweise. 12. November 1989. Und es war ein besonderer Sonntag. Wir haben den damals noch in Berlin erlebt. Berlin war ich als Vikar und hatte 87 begonnen. Erzähle ich gleich nachher. Aber dieser Sonntag, 12. November, war ein besonderer Tag. Weil in unserer Wohnung am Saatwinkler Damm, man blickt da runter auf den Hohenzollernkanal, da fahren die Schiffe vorbei und ein bisschen weiter weg, der Flughafen Tegel. In unserer Plattenwohnung, also großen mehrstöckiges Gebäude, da wo wir schon mit drei Kindern wohnten, war überraschend am Samstagabend Besuch angekommen. Und zwar vier Leute aus dem Osten. Und die haben einfach eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht. Und die haben geklingelt und gesagt, wir sind hier, wir haben den ganzen Tag schon in Berlin verbracht und jetzt brauchen wir irgendwo einen Ort, wo wir sein können. Wir haben gesagt, wir haben nicht viel Platz. Im Wohnzimmer gibt es eine Couch und gibt es irgendwo vielleicht einen Sessel. Okay, das reicht dann schon und dann haben die dort die Nacht verbracht und waren am nächsten Tag auch im Gottesdienst in Berlin mit dabei. Warum sind die hier angekommen? Das hängt an dem einen von den Vieren, das war einer namens Gerhard, der im Sommer 89 über die Verhandlungen, die mit dem Rechtsanwalt Vogel damals geführt wurden, freigekauft wurde von unserem deutschen Staat. Und der kam aus dem Gefängnis raus, war ein Krimineller sozusagen, der über Jahre schon da drin saß. Und der kam rüber nach in Westen Berlins. Und hat dort auf dem großen Love Europe Einsatz, den wir damals als Gemeinde veranstaltet haben, wo mehrere hundert Jugendliche aus ganz Europa zu einem Missionseinsatz in Berlin waren, hat er uns kennengelernt, Gemeinde kennengelernt, Kontakt gefunden, auch sich geöffnet, ein Stück weit für Glaube. Und ich habe ihn dann eine Zeit lang begleitet. Und die Geschichte mit ihm, mit Gerhard, ist eine ganz, die wäre nochmal eine ganz andere. Aber der hat dann, nachdem etwas passiert war in der Woche, nämlich dass ja tatsächlich die Mauer gefallen war, hat der seine Kameraden, die vom Osten rüberkamen und endlich jetzt auch mal Berlin sehen wollten, schnurstracks bei uns zu Hause vorbeigebracht und eben unser Wohnzimmer gefüllt. Und das war schon eine interessante Erfahrung. Deshalb, wir gehen mal nach 1989 zurück. Ich habe davon schon erzählt, in unserem Bilderarchiv unserer Familie findet sich ein Foto, das darfst du gern einblenden, wo auf einem Schultern eines jungen Vaters ein circa ein halbjähriges Kind sitzt und ein bisschen missmutig dreinblickt. Und ihr ahnt, das ist unser Junge, der Dritte, der tatsächlich in Berlin geboren war. Und das drunter bin ich, halt ein paar Jahrzehnte früher. Und wir stehen da vor der Mauer am Potsdamer Platz, da wo heute ungefähr das Holocaust-Denkmal sich befindet. Und wir sind dort mit Jugendlichen aus ganz Norddeutschland, weil Anfang Oktober 89 ein Jugendtag des Nordwestbundes in Berlin stattgefunden hatte. Und ich war da zuständig, ich war ja Vikar. Nach meinem Ausbildung als Theologiestudium habe ich 87 im September sind wir umgezogen nach Berlin und ich habe dann mein Vikariat dort gemacht und war dann auch zuständig für diesen Jugendtag. Und wie man das so macht in der Zeit, man geht eben mit den jungen Leuten an die Mauer. Weil das muss ja sein, wenn man nach Berlin kommt, dann geht man auch bei der Mauer vorbei und guckt dann mal über die Mauer drüber und guckt mal da in den Todesstreifen rein und so weiter und so fort. Aber als wir Anfang Oktober dort standen, 1989, war das schon eine ganz besondere Situation. Weil, das könnte sogar auf den Tag genau sein, es war an diesem Wochenende, wo die 40-Jahr-Feier der DDR stattgefunden hat. Die war am 7. Oktober 1989. Und zu der Zeit, als diese 40-Jahres-Feier stattgefunden hat, da war schon viel spürbar von dem Wind of Change, der in der damaligen Zeit wehte. Da war was passiert, da war Bewegung drin. Und man weiß ja noch, wie dann am 7. Oktober Gorbatschow, der alte russische Präsident mit dem Fleck an der Stirn, wie er die DDR besucht hat, wie er Honecker besucht hat, wie es dann zu diesem legendären Bruderkuss kam, den vielleicht noch auf einigen Fotos man sehen kann. Also es ist schon ein besonderes Bild, wenn sich zwei alte Herren mit Hut auf den Mund küssen. Aber das war halt sozialistischer Bruderkuss. Und der Honecker hat ja damals noch gemeint, zur 40-Jahr-Feier den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und das war das eine Zitat, was vielleicht heute noch in Geschichtsunterrichten oder sonst noch bekannt ist oder den Eltern noch im Kopf nachhallt. Und Gorbatschow hat ja damals schon gesagt, aber wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das war ja auch, oder ist auch ein Zitat, das irgendwo noch in unseren Köpfen, in manchen Köpfen nachklingt. Jedenfalls war im Oktober 89 Bewegung drin. Es war große Bewegung drin. Friedensgebete in Leipzig, in Dresden, in Ost-Berlin. Die Menschen gingen auf die Straßen. Und es waren anfangs nur Tausende, aber dann viel, viel mehr. Es waren große Demonstrationen, es war viel Bewegung drin und man spürte, da passiert etwas. Dann gingen ein paar Wochen ins Land. Also wir waren da, eben an der Mauer gestanden, haben dort auch gebetet für die Situation, haben das auch versucht aufzunehmen. Und dann gingen noch ein paar Wochen ins Land und dann kam ein Donnerstag im November. Und donnerstags war immer so, dass wir in unserer Gemeinde in Berlin Gemeindeleitungssitzung hatten. Das war regelmäßig donnerstags abends. So war es auch am 9. November in der Kurfürstenstraße 133, fast mitten im Zentrum drin, 12 Kilometer von unserem Zuhause weg. Da war ich auf der Sitzung und bin dann abends gegen Gemeindeleitungssitzungen werden immer ein bisschen später. Also ich bin gegen 23 Uhr dann heimgekommen. Aber wir haben auch schon früher begonnen, so um 18 Uhr. Und dann wird es halt später. Und zu Hause war meine liebe Frau schon im Bett mit den Kindern. Aber wir hatten zu der Zeit einen Studenten aufgenommen aus unserer Kelterner Heimat, der eben in Berlin studieren wollte. Und es war damals nicht leicht, Zimmer zu finden. Und so befand der sich, bis er ein Zimmer in einer WG oder irgendwo gefunden hatte, bei uns auch noch in der Wohnung. Und hat gesagt, als ich heimkam, da hat er gerade seine Tagesthemen angeschaut, hat er gesagt, Martin, hat er gesagt, die Mauer ist gefallen. Ich gesagt, gut, Mauer ist gefallen. Nein, hat er gesagt, Martin, ich hab das angeschaut in den Tagesthemen. Wir müssen wieder raus. Wir müssen dahin. Ach, habe ich gesagt, Jan, ich komme jetzt gerade von dort her. Also durch die Stadt quer durchgefahren, da gehen wir nicht mehr. Doch, wir müssen da raus. Wir müssen dahin. Und es war 23:30, kurz vor Mitternacht, als er mich dann soweit hatte. Und wir sind wieder ins Auto eingestiegen und wir sind wieder losgefahren Richtung Reichstag damals, also was das Gebäude heute Parlamentsgebäude ist, Invalidenstraße, Charité, in die Richtung gefahren und schon unterwegs gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil uns Leute angehalten haben und nach dem Weg gefragt und gesagt, wir kommen von drüben rüber und wir müssen irgendwo hin, könnt ihr uns noch ein bisschen mitnehmen, eingepackt ins Auto, noch ein Stückchen weiter mitgenommen. Und dann sind wir tatsächlich am Reichstag angekommen und über die Invalidenstraße dann rübergelaufen und dort gestanden, wo man die Bilder gesehen hat und heute noch nachschauen kann. Also Grenzübergang Invalidenstraße, wo dann die Trabis eben von der Osten her rüberkamen und vom Westen schon sich eine große Menge an Leute versammelt hatte und wo die Kamerateams sich langsam auch aufgebaut haben und wo dann einfach die ganzen Bilder, die man vielleicht noch in Erinnerung hat oder die dann mal wieder gezeigt werden, das haben wir dort live miterlebt. Und dann wird es Mitternacht. Und dann fingen die ersten Leute an, über die Grenzhäuschen drüber zu klettern und nach drüben nach Ost-Berlin zu gehen. Und das hat meinem jungen Freund da, dem Studenten, das hat ihm imponiert und gut gefallen. Die Leute kamen dann noch raus mit den Trabis und man hat gerufen, wir wollen rein und so weiter. Und dann sind einzelne drüber. Und er hat gesagt, Martin, da müssen wir auch drüber. Ich habe gesagt, lieber Jan, ich habe Familie, ich habe Kinder. Doch, da müssen wir drüber. Und ich habe mir ein bisschen, auf einmal klettert der hoch und geht da drüber. Also gehe ich hinterher. Unter dem im Grenzbästchen drin sitzt ein Volkspolizist mit seinem Gewehr. Und die Leute kommen raus und die anderen rufen, wir wollen rein. Und wir gehen rüber. Und bis wir dann über das Grenzbästchen Häuschen geklettert sind und drüben waren, war es dann tatsächlich auch schon so weit, dass die Grenze aufging und auf einmal strömten die Leute da rein. Unter die Linden, Invalidenstraße. Alle sind wir da unterwegs und die ganze Masse schiebt sich rein. Und plötzlich ist einer da, das war der Bürgermeister damals, der Oberbürgermeister von Berlin. Momper hieß der. Auf den Bildern, wenn man da ein bisschen reinguckt im Internet, erkennbar immer an seinem roten Schal, weil er war ein Sozi, aber er war damals Oberbürgermeister. Er ergreift das Mikrofon und er steht tatsächlich nur drei Meter von mir weg. Ich bin ganz dicht bei ihm dran, habe auch ein paar Bilder gemacht, die mit meiner kleinen Minolta-Kamera allerdings nicht so wirklich gut geworden sind damals. Handy hat man damals noch nicht gehabt. Und jedenfalls hat er erzählt, wir sind alle die glücklichsten Menschen der Welt, die glücklichste Stadt der Welt und bitte geh doch wieder zurück und wir müssen schauen, dass jetzt alles friedlich bleibt hier und hat die Leute aufgefordert, zurückzugehen und eben nicht noch weiter Ost-Berlin zu stürmen. Und ich habe dann zum Jan gesagt, so, war ja schon 12:30 oder 13:00 bald, Jetzt reicht's auch. Also wir gehen jetzt nicht mehr weiter zum Alexanderplatz, wir gehen jetzt tatsächlich zurück. Und dann sind wir hinter Momper hergelaufen und ich habe gehört, wie zu einem Grenzbeamten, der daneben stand, sagte, also mehr kann ich jetzt für Sie nicht machen. Und der Grenzbeamte hat gesagt, Herr Fopo, ist doch alles okay, ist doch alles friedlich hier, verläuft doch alles ganz gut. Das war ein Wunder, was in jener Nacht vom 9. auf den 10. November passiert ist, damals in Berlin, Ost und West. Die Mauer ist gefallen. Und es ist ein kleiner Einschub. Als wir dann zurücklaufen und wieder über die Brücke bei der Invalidenstraße gehen, kommt uns ein Mann entgegen. Und Jan und ich schauen uns an und sagen, sag mal, war er das wirklich? Und ich bin mir echt recht sicher, dass er es war. Es war der Oberbürgermeister, der Anfang 89 abgewählt wurde. Eberhard Diepken, der auch kurz nachher wieder gewählt wurde. Aber an diesem Zeitpunkt zu Fuß über die Invalidenbrücke kam, um noch ein bisschen mitzukriegen, was jetzt da in seiner Stadt passierte. Und ich will das einfach nur als Einschub sagen, weil es ist mir eine Lehre geworden und eine Anschauung, was da passiert ist. Dieser Eberhard Diepken hat im Januar 89 einen Wahlkampf gemacht. Da wurde neu gewählt. Und eigentlich war sowas von klar, dass er der kommende Bürgermeister bleiben wird. Das war richtig, richtig klar. Er hatte die allerbesten Umfragewerte. Aber er hat dann einen Wahlkampf gemacht, bitte blend mal das Bild ein, wo er sich plakatiert hat und gesagt hat, ihn braucht Berlin. Und keinen Schnee von gestern. Es war ja Winter, Januar 89, der Wahlkampf. Das wurde plakatiert überall in der Stadt, klein und groß und war überall sichtbar. Wenig später hieß es dann noch, ihn will Berlin. Und irgendwann hat Berlin gesagt, ich glaube, wir brauchen ihn nicht und wir wollen ihn nicht. Und Ende Januar, das war die große Überraschung, hat dieser Bürgermeister es nicht geschafft, wiedergewählt zu werden. War ganz, ganz knapp. Es kam damals die alternative Liste. Das war eine Chaotentruppe. Die wurde gewählt in den Berliner Senat. Und die hat dann mit dafür gesorgt, dass Momper schließlich Oberbürgermeister werden konnte. Das ging nicht lange gut. Es hat nur anderthalb Jahre gedauert, bis die Regierung zusammenbrach und Diepken dann auch wiedergewählt wurde und weitere 10 Jahre Oberbürgermeister blieb in Berlin. Aber diesen einen Moment, diese eine Geschichte, wo in Berlin wirklich was los war, wo sich die Welt verändert hat, Berlin und die Mauer gefallen ist und so viel da war, dieses eine Jahr hat er nicht in leitender Position mitbekommen. Als er dann das zweite Mal sich beworben hat und um die Wahl gebeten hat, hat er nicht mehr, ein Jahr später, 91 war das, Anfang 91, hat er nicht mehr geschrieben, ihn braucht Berlin oder ihn will Berlin, sondern er hat geworben, ich bitte Sie um Ihre Stimme für das Wohl Berlins. Und irgendwie ist mir das auch eine Lehre, das war nur so nebenbei geschehen, um was es tatsächlich geht und wie interessanterweise eben die Überheblichkeit oder Stolz oder auch Selbstgefälligkeit sich in diesem Fall nicht ausgezahlt hat und sich auch generell nicht auszählt. Aber das war nur ein Nebenevent, den wir an diesem Abend mitbekommen haben. Am nächsten Tag war dann das große Treffen am Schöneberger Rathaus. Brandt und die anderen haben alle geredet. Nun wächst zusammen, was zusammen gehört. 100.000 waren da. Ich habe an meine Leitung im MV geschrieben, was in Berlin abgeht, ist einzigartig und unvergleichlich. Wir müssen das in unserer Zeitschrift, Monatszeitschrift veröffentlichen. Und der Leiter hat gesagt, da müssen wir erst mal abwarten, ob da überhaupt was rauskommt, wie sich das bestätigt oder nicht. Alles gut, aber wer dabei war, hat gespürt, dass da etwas passiert, was wirklich groß ist, was eine Veränderung mit sich bringt, was tief geht und was eine große, große Veränderung ist. Nicht nur, dass bei Menschen irgendwo ein Schräubchen drehen, die haben auch entschieden oder nicht entschieden. Es findet immer auch auf der menschlichen Ebene statt. Aber wer dabei war, hat gespürt, da passiert etwas Größeres. Da passiert etwas, da muss einer noch wirklich ein himmlisches Stellwerk bedienen. Es ist der Gott, den wir besungen haben, der Gott, der sagt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, der Herr, der da ist, der da war, der da kommt, der allmächtige Herrscher. Wissen was von diesem Wunder habe ich damals mitbekommen? 9. November 89. Und dann kann man sagen, das ist ja so großartiges Datum. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Warum wird dieser 9. November, der so viel gebracht hat, Mauer ist gefallen und die Einheit konnte wiederhergestellt werden, es wächst zusammen, was zusammengehört, warum kann dieser 9. November nicht zum Nationalfeiertag Deutschlands werden? Das hat man sich tatsächlich überlegt, als man später sich Gedanken gemacht hat, warum, also welchen Nationalfeiertag wollen wir nehmen. Aber der 9. November ist halt auch ein problematisches Datum. Es ist Jubel und Freude und Mauerfall und ganz besondere Dinge, die da passieren. Aber auf dem 9. November passierten auch ganz andere Dinge. Und auch da bin ich biografisch mit verbunden, weil ein Jahr vorher, an einem Mittwoch, 9. November 88, war ich relativ frisch in Berlin als Vikar und da hatte ich den Auftrag zum 50-jährigen Gedenken der Reichspogromnacht, der Reichskristallnacht, einen Abend zu gestalten. Mittwochs waren immer unsere Bibel- und Gebetsstunden und einfach da auch einen Abend zu gestalten und dass wir miteinander beten und daran gedenken. Und ich habe den Auftrag angenommen, das war auch eine Herausforderung und habe dann gespürt, dass über all dem, was ich ja bereits wusste, bei all dem, was man in der Schule lernt und was man sonst irgendwo im Studium auch noch geschichtlich dazu liest, dass es etwas anders ist, sich in das, was am 9. November 38 passiert ist, was dann die Folge war und in welchen Zusammenhang das gehört, wirklich mal reinzugehen, das wahrzunehmen und das nachher auch vorzutragen. Das ist etwas ganz anderes. Wenn man diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind, vorträgt, dann war oft auch so, dass mir einfach die Stimme gebrochen ist oder dass ich den Tränen nahe war, wenn man vorliest, was an Schrecken da ist. Denn der 9. November steht für Jubel, für Freude und für Glück einerseits, aber auch für die finsterste Nacht und Dunkelheit, für abgrundtief Böses, was sich ereignet hat. Jetzt sind es 85 Jahre her, Reichskristallnacht. Ich denke, dass diese Woche kaum jemand an den Mauerfall erinnert hat. Aber dass man immer wieder auch darüber nachgedacht hat, was ist vor 85 Jahren passiert. Denn es ist ja, wenn man sagt Reichskristallnacht, da ist ja nicht nur Glas kaputt gegangen. Da sind in der Nacht vom 9. auf den 10. November 38 im Deutschen Reich 1400 Synagogen haben dort gebrannt. 7.500 jüdische Geschäfte und andere Einrichtungen, Schulen und Häuser sind zerstört worden. Und es sind in jener Nacht eben sehr, sehr viele jüdische Menschen in Deutschland auf offener Straße im Beisein von Polizei und Sturmabteilung misshandelt, bedroht, verhaftet und ermordet worden. Die Zahl der Toten, sagt man, in jener Nacht lag ungefähr auch bei 1300, 1400 Juden. Aber mit dieser Reichskristallnacht damals begann ja auch etwas ganz Schlimmes. Es war der sichtbare Übergang von einer Diskriminierung, die ein paar Jahre stattgefunden hat, hin zu einer systematischen Vertreibung und Vernichtung der Juden in Deutschland und in Europa. Und was das bedeutet, das haben wir alle irgendwo auch schon gehört und gelesen und auch mal wahrgenommen. Was jetzt in diesen letzten Wochen passiert ist, am 7. Oktober 2023, wird für manche sagen, das ist der schwarze Schabbat, der Tag, als Simchat Torah, die Torah-Freude gefeiert wurde und in Israel wieder ungefähr 1200, 1300 Menschen unvermittelst auf schlimmste Art und Weise ermordet worden sind. Die Geschichte ist jetzt erst 4, 5 Wochen her und sie sind noch präsent. Und deshalb ist schon die Frage, was passiert in unseren Tagen? Was geschieht heute und hier? Welcher Wandel, welche Veränderung, was passiert? Was werden die Folgen sein dieses 7. Oktober 2023? Wir spüren das natürlich schon. Die Folgen sind, dass Israel inzwischen im Gaza-Streifen einmarschiert ist, dass sie versucht, die Hamas wirklich mit Stumpf und Stiel zum Ende zu bringen, dass dieses Böse, das da auf sich auftut, nicht mehr aufstehen kann. Und gleichzeitig ist dann auch viel Leid mit verbunden mit dem, was jetzt dort geschieht. Wir spüren, dass da unten eine Situation ist, die zum Flächenbrand werden kann. Das alles wird thematisiert in unseren Nachrichten. Dass im Libanon die Hisbollah immer wieder mit Raketen schießt, dass man nicht weiß, was der Iran macht. Und das ist einfach eine sehr, sehr bedrohliche Situation ist. Und neu wird uns bewusst, dass es hier um ein kleines Völklein geht von 14 Millionen Menschen. Es gibt nur 14 Millionen Israeli und Juden auf dieser Welt. Das sind nicht wirklich viele. Und dieses kleine Völkchen, diese Menschen, die sind so umkämpft, so umstritten, so verhasst, so verfolgt. Wie kann das sein? Über die Jahre und Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, ja eigentlich schon, wenn man die biblische Geschichte liest, aus langer, langer, langer Zeit. Und all die Fragen kommen wieder auf. Die Fragen, ob die Welt nach jahrhundertelangen Judenverfolgungen, Pogromen und Kriegen noch einmal zusehen wird, was hier passiert, wie vielleicht Israel, wie Juden vernichtet werden. Die Frage, was ist eigentlich die Forderung der Stunde? Was heißt es, sich jetzt einzusetzen und Farbe zu bekennen? Was heißt es, sich jetzt irgendwo für Israel einzusetzen und zu sagen, ja, wir glauben, dass in diesem Volk, in diesen Menschen sich wirklich Gott offenbart hat und seine Geschichte schreibt und dass es tatsächlich das Volk ist, dem er sein Versprechen gegeben hat, ich werde euch nicht fallen lassen. Wir thematisieren das ja gerade auch in der Israel-Akademie, die parallel läuft. Interessant, dass jetzt einfach das auch zusammengehört. Aber ich möchte das heute Morgen nur ansprechen, weil das wirklich auch Fragen sind. Und weil man sich in dem ganz großen Zusammenhang natürlich auch Gedanken machen darf, wo zieht man Informationen her? Einerseits zum politischen aktuellen Geschehen, aber dann auch zu dem, was in Hintergründen geschieht, was tiefer geht. Und dankbar können wir sein, dass in diesen Tagen ein Mann, unser Wirtschaftsminister wie Robert Habeck, sehr klare Worte gefunden hat. In seinem Video, das vielleicht schon einige gesehen haben, es gibt ein 10-minütiges längeres und eines, das 4 Minuten nur dauert, was er schon vor 3, 4 Wochen aufgenommen hat. Beide sind äußerst sehenswert. Kann man auf YouTube auch finden, aber er ist bei X unterwegs und da wird es auch millionenfach mehr angeklickt. Aber wer das noch nicht gesehen hat, anschauen, das lohnt sich wirklich. Und weitere Informationen, die man auch noch haben kann, um tiefer zu gehen, bieten sicher auch Christen an der Seite Israels mit ihrer Website. Und Johannes Gerloff, der einmal hier war und eine Predigt gehalten hat, hat auch viele gute Vorträge, wo man sich informieren kann. Und ich bin wirklich erstaunt dankbar und höre das sehr gerne an, was Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg über Israel sagt. Das sind auch lange Vorträge, aber tiefgehende Vorträge. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, also nicht nur Fernseh und Nachrichten zu schauen, sondern auch ein Stück weit Hintergründe, wenn ihr Zeit habt, auch hineinzuhören und da einfach wahrzunehmen, was Israel ausmacht und was auch die Herausforderung unserer Zeit ist. Natürlich kann man fragen, ja, müssen wir denn da ewig irgendwann dem stehen bleiben? Müssen wir denn ewig Buße tun? Und müssen wir denn immer irgendwo uns daran erinnern, was unser Deutschland, unsere Nation damals Schlimmes gemacht hat? Ich weiß es nicht, ob das die richtige Frage ist. Es gab zum 50-jährigen Jubiläum der Reichspogromnacht damals eine Briefmarke, die rausgegeben wurde 1988. Da heißt es, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Ich weiß nicht, ob dieser Satz stimmt. Ich weiß nicht, ob das Geheimnis der Erlösung Erinnerung ist. Weil mit Erinnerung und nur alleine oder mit Vergangenheitsbewältigung, wo man sich an irgendwas erinnern will, schafft man noch keine Erlösung. Das ist nicht das, was Erlösung bringt, nur das Erinnern. Sondern es geht tatsächlich um eine Buße. Und Buße ist die Frage, was versteht man darunter? Wenn man meint, dass eben Buße heißt, wenn Schuld vorliegt und man bittet um Vergebung und drückt sein Bedauern aus und dann wird auch vergeben, dann ist ja eigentlich Buße auch erledigt. Und da ist was Wahres dran. Das kann man nicht immer machen, nicht ständig wiederholen, weil tatsächlich, wenn Vergebung da ist, ist auch Vergebung da. Und so ist das ja auch bei Gott. Wenn man Buße tut und wenn man mit seiner Schuld, mit seinem Versagen zu Gott kommt und das ausspricht und um Vergebung bittet, dann heißt es, dass Gott gerne vergibt und dass dann auch die Schuld tatsächlich verschwunden ist. Sie ist nicht mehr da, sie ist aufgelöst, weil Erlösung geschieht durch das Blut Jesu Christi, das wir auch am Anfang im Text gehört haben und nachher auch noch feiern werden. Die Vergebung und Versöhnung, die liegt bei Gott. Aber was heißt dann Buße? Die eigentliche Grundbedeutung von Buße, Metanoia, heißt Sinnesänderung. Und die heißt ein Akt des Umdenkens und des Umkehrens. Und da kommt auch die Kategorie des Lernens hinein, dass man lernt aus der Vergangenheit und dass man es in Zukunft anders macht. Damals, 1985, hat Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident, in einer Gedenkstunde im Bundestag gesagt, wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Und das ist wahr. Buße, Metanoia, Umdenken, kann man das immer, muss man das immer tun? Ich denke ja, diese Buße muss man immer tun. Die hört nie auf, die hört auch im normalen Leben nie auf. Die hört bei den großen Themen und bei den kleinen Themen nie auf. Wir hören nie auf, auszulernen und immer gilt es auch mal wieder umzudenken, umzukehren und aus dem, was war, auch tatsächlich zu lernen. Buße im Sinne von Sinnesänderung, das ist etwas, was immer dran ist. Aber nicht irgendwo das schlechte Gefühl, das man mittragen muss, sondern wenn wirklich Schuld klar angeschaut wurde und vor Gottes Thron gebracht wurde und ans Kreuz gebracht wurde, dann darf Schuld auch vergeben sein. Das gilt vor allem im persönlichen Leben, wie es dann bei der gemeinschaftlichen großen Schuld aussieht, wäre nochmal ein Thema anders, wie man das dann auch machen kann. Aber für Vergebung heißt es, Vergebung müssen wir uns nicht erarbeiten. Auch nicht durch ständiges, ich bitte um Vergebung, Vergebung, Vergebung. Sondern Vergebung, wenn sie bei Gott erbeten ist und er das zugesagt hat, dann ist wirklich Vergebung auch da. Aber Buße im Sinne von Sinnesänderung und Umkehr, das ist etwas, was immer wieder zu tun ist. Und deshalb ist auch heute die Frage, wo müssen wir umkehren? Wo müssen wir umdenken? Wo müssen wir neu denken? Wo müssen wir aus dem, was in der Vergangenheit war, lernen? Wo müssen wir aktuell unsere Gesinnung ändern? Auch im Umgang vielleicht, wie wir denken, wie wir uns verhalten im Blick auf Israel, im Blick auf das jüdische Volk. Was können wir heute tun, wenn es tatsächlich um ein Nie wieder geht und man vielleicht ahnt, dass das, was passiert ist, tiefer eingreift in unsere Geschichte, als uns jetzt bewusst ist. Buße im Sinne von Umkehr. Das hängt dann auch mit zusammen, dass wir erkennen, dass eigentlich in unserem Herzen, dass wir nicht leicht unterscheiden können zwischen Licht und Finsternis, zwischen Guten und Bösen, zwischen denen, die nur Licht sind und denen, die nur Finsternis sind. Der bekannte russische Autor Solzhenitsyn hat einmal gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Und deshalb brauchen wir ja auch diese ständige Umkehr, diese ständige Erneuerung, dass wir uns immer wieder auch ausrichten von unserem Innern her auf das, was Licht und heilvoll ist und uns an dem orientieren. Also Umkehr ist möglich und muss auch angestrebt werden im Sinne von Metanoia, Sinnesänderung, weil das etwas ist, was in die Zukunft hineinführen soll. Und weil wir eben spüren, wie Gutes und Böses oft dicht beieinander liegt. Und das ist im Großen der Nationen so, das ist auch im Kleinen unseres Lebens so. Und deshalb beginnt eigentlich letztlich Buße und Umkehr immer wieder auch in meinem und in deinem ganz persönlichen Leben. Eine Eva Moses Kor, eines der Mengele-Kinder, die damals befreit wurden aus den KZs, als 45 die KZs befreit wurden, war sie ein kleines Kind, die dort von Mengele gebraucht wurde für seine Experimente. Sie hat ein Buch geschrieben, ein beeindruckendes Buch über die Macht der Vergebung, weil sie gesagt hat, dass sie es gelernt hat, zu vergeben und loszulassen. Und darin findet sich auch der Satz, sei selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Und diesen Satz finde ich beeindruckend und wichtig. Sei selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Weil die große Veränderung in der Welt beginnen eigentlich ganz persönlich im eigenen Herzen. Und auch die kleinen Veränderungen in unserer eigenen Welt beginnen immer wieder persönlich in unseren Herzen. Und wenn wir Veränderungen wollen und wenn wir wollen, dass sich irgendwas tut, sei es in Beziehungen, in Ehen, in Freundschaften, sei es in irgendwelchen Beziehungen, die man lebt, aber auch im Kleinen wie im Großen, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest. Es beginnt bei uns und es beginnt dort, dass wir Versöhnung erfahren, Vergebung erfahren, dass wir umkehren im Sinne von Metanoia, uns immer wieder ausrichten lassen auf das, was gut und heilvoll ist und dass wir so hineinwachsen in das, was Jesus uns gesagt hat, dass wir die Botschaft der Versöhnung und des Friedens, die er gelebt hat und gebracht hat, auch tatsächlich aufnehmen und für uns wirken lassen. Und das wollen wir jetzt auch im Abendmahl feiern miteinander und ganz bewusst aufnehmen. Heute Morgen, ich habe viele Dinge versucht zusammenzubringen an diesem Morgen. Das erste war die Majestät und Größe Gottes. Gott ist der große Gott. Er hat alles in mächtigen Händen. Er sagt, ich bin das A und O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Er ist der Herr, der ist, der war und der da kommt. Er ist der allmächtige Herr. Und Jesus Christus ist der König, der Herr über die Könige auf Erden. Ihn dürfen wir feiern und in Offenbarung heißt es auch, er ist es, der uns liebt und der uns erlöst hat von unseren Sünden durch sein Blut. Diese Größe, diese Macht, diese Herrlichkeit, das ist das eine, was mir heute Morgen wichtig war. Das zweite ist, dass wir auf im Blick auf unsere Zeit, in der wir stehen, das nie wieder, das jetzt immer wieder gesagt wird, auch wirklich hören. Ich glaube, es ist eine herausfordernde Zeit. Ich glaube, es ist eine Zeit tieferer Veränderungen, als wir es vielleicht noch spüren oder ahnen. So wie damals 89 auch sich große Dinge verändert haben. Nie wieder ist jetzt. Was heißt das? Was heißt Umdenken? Was heißt mit der Neujahr Sinnesänderung? Auch gerade im Blick auf Israel, auf die Menschen in unserem Land, die wieder Angst haben, die wieder in Not sind. Was heißt das? Und das Dritte, was ich am Ende noch ansprach, heute heißt es im Wochenspruch, selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Das heißt, es beginnt eigentlich immer in unserem Herzen. Der Wandel beginnt bei uns selbst. Sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Und deshalb ist jetzt hier auch ein Ort, wo wir das aufnehmen dürfen, Vergebung empfangen, Zuspruch empfangen, Versöhnung annehmen dürfen, ans Kreuz kommen, wo wirklich alles geschehen ist für uns. Und ich lade uns ein, in dieser Weise auch Abendmahl miteinander zu feiern. Wir wollen noch zwei Lieder miteinander singen und uns dann ins Abendmahl hineinfinden und einfach das auch nachklingen lassen oder hören, was Gott nochmal in unser Leben hineinspricht. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir möchten dich erheben. Und das haben wir getan durch unsere Lieder und indem wir wahrnehmen, den Blick ausrichten auf dich, der auf dem Thron sitzt. Auf dich, Herr Jesus Christus, der du wirklich der Herr, der Fürsten dieser Welt bist, der König aller Könige. Und wir glauben, dass über all dem, was in dieser Welt geschieht, all dem, was Mächtige entscheiden, was ihre Vorhaben sind und Pläne, dass du größer bist, dass du Gott der Allmächtige bist und dass du Mittel und Wege hast, zu deinem Wort, zu deinen Verheißungen zu stehen und auch durch Not und Elend und durch Chaos hindurch auch immer wieder etwas Gutes zu bewegen. Deshalb beten wir an dieser Stelle heute Morgen auch in besonderer Weise für all das, was in dieser Welt geschieht, wie sie aus den Fugen gerät, wie Krieg und Leid, wie Not, wie Terror, wie Angst und Schrecken sich breit machen. Wir beten besonders für die Menschen im Nahen Osten. Wir segnen dein Volk Israel. Wir wünschen Jerusalem Glück. Wir beten aber auch für die ganze Region dort, dass über diesem Chaos und über diesem Leid hindurch dennoch etwas Neues und Gutes entstehen darf. Wir beten, dass dein Shalom und dein Friede sich ausbreitet in dieser Region und auch auf dieser Welt. Und wir bringen auch all die anderen Brennpunkte, die in Vergessenheit geraten, Konflikte und Kriege in der Ukraine, an anderen Orten. Wir beten auch für die Menschen, die wirklich verfolgt und misshandelt werden, nicht nur weil sie Juden sind, auch weil sie in ihrem Glauben an dir festhalten, auch für die verfolgten Christen. Herr, es gibt so viel Leid und Elend in dieser Welt, aber wir bekennen, dass du einen Sieg davon getragen hast am Kreuz von Golgatha, wo du im tiefsten Leid gerufen hast, es ist vollbracht, und wo du hineingelegt hast die Kraft der Veränderung, die Kraft des Wandels, die wirklich etwas Gutes ausrichten kann, die Kraft deiner Versöhnung und deiner Hingabe. Ja, und wir möchten uns neu dort einfinden, mit all unseren persönlichen Defiziten und Schuld, mit all unserem Versagen, mit all unserer Unwissenheit und Begrenztheit, und sagen, Herr, schenk uns neu deine Gnade, dein Licht, deine Liebe, deinen Frieden in unseren Herzen, deinen Shalom, dass wir zu Botschafter deiner Versöhnung und deines Friedens werden. Danke, dass du uns einlädst an den Tisch deiner Gnade und wir auf dich, unseren Retter, blicken dürfen.